SWR 1, der Sonntagmorgen.
Mit Katrin Kleinbramm, hallo. Im Augustinermuseum in Freiburg, da sind Geister unterwegs. Also zumindest klingt das so, wenn die historische Welterorgel im Museum plötzlich verrückt spielt. Also im wahrsten Sinne des Wortes verrückt spielt. Und das ist so schlimm, dass es derzeit keine Konzerte mit dieser Orgel gibt. SWR1-Reporterin Maya Rollberg ist in Freiburg auf Geistersuche gegangen. Da klang die Orgel aber ganz normal.
So schön kann die Welterorgel im Augustinermuseum in Freiburg normalerweise klingen. Momentan nennt man sie allerdings eher liebevoll
lästige Dame.
Wie Katrin Fischer, die sich im Augustinermuseum auch um die Musik kümmert, erzählt. Denn die Orgel gibt momentan ganz geisterhafte Töne von sich.
Es ist wirklich, wie wenn so ein Kind reinschlagen wird oder wie wenn jemand einen ganzen Ton extrem drückt. Also es wird da irre laut und es wird so grell und es ist wirklich nicht schön. Und sie macht das einfach von sich aus.
Das Instrument ist inzwischen so eigenwillig, dass die beliebten Orgelkonzerte derzeit nicht mehr möglich sind.
Das Problem war, sie hat sich eigentlich lang immer gut benommen, wenn wir da waren und wenn man irgendwas probiert hat. Und kaum hat man ein Konzert und die armen Studenten und Studentinnen saßen da, hat das Ding losgelegt. Zuerst glaubte jeder im Publikum, der kann nicht spielen. Die hat sich jetzt verspielt. Aber es war wirklich so, dass man es dann zum Teil abbrechen musste.
Lange kam niemand dahinter, was die lästige Dame für ein Problem hat. Die Suche nach einer Heilung für die störrische Orgel brachte damit auch kuriose Ideen hervor.
Also wir haben schon gesagt, wenn es denn doch ein Geist ist, dann müssen wir langsam sicher an den Schamanen denken. Dann machen wir eine große Ausräucherzeremonie, müssen die Feuermelder vorher abschalten. Aber sonst können wir dann noch diese Variante einspielen.
Nach langem Rätseln ist klar, die alte Mechanik hat ein geisterhaftes Eigenleben verursacht. Inzwischen sind Ersatzteile bestellt und nach deren Lieferung hofft Katrin Fischer im Herbst wieder auf die originalen Weltekonzerte im Augustinermuseum.
Und dann werden wir mit dem großen Buchei die Orgel wieder starten.
Mit anderen Worten, die Ghostbusters sind unterwegs und dann klingt die Welterorgel alias lästige Dame in Freiburg wieder wunschgemäß. Großartige Geschichte aus dem Augustinermuseum. Die Gästebetten in Stuttgart, die sind großteils ausgebucht. In 11 Tagen beginnt dort der Katholikentag. Das Motto diesmal lautet Leben teilen, wobei dieses Motto aus streng katholischer Sicht auch klare Grenzen hat. Wenn Katholiken zum Beispiel das Abendmahl feiern, sind Protestanten ausgeschlossen. Da gibt es seit Jahren im Vatikan kein bisschen Bewegung, auch wenn sich das viele Christen wünschen. Die beiden Stuttgarter Stadtkirchen haben deswegen eine Erklärung herausgegeben mit dem Titel Das Mahl Jesu teilen, ein Plädoyer für mehr Ökumene. Und sie wollen heute Nachmittag auch ein Zeichen für das gemeinsame Abendmahl setzen. Sie veranstalten ein Picknick für Protestanten, Katholiken und alle anderen, die dabei sein wollen. Der katholische Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes ist einer der Initiatoren. Ich habe ihn gefragt, Herr Hermes, warum ist aus Ihrer Sicht die Ökumene so wichtig?
Die Ökumene ist deshalb wichtig, weil Jesus selber uns beauftragt, nach der Einheit zu streben und die Einheit zu suchen. Und zwar auch mit einem Grund, den wirklich jedes Kind heute versteht, damit die Welt glaubt. Beziehungsweise umgekehrt, wenn es Spaltungen und Streitereien gibt zwischen denen, die sich doch als Jünger und Jüngerinnen Christi bezeichnen, dann ist das kein Zeichen der Glaubwürdigkeit, sondern dann wenden sich die Menschen ab und das erleben wir allenthalben. Und wir erleben eben auch, dass gerade im Bereich der ökumenischen Theologie natürlich Diskussionen geführt werden, wo viele Kirchenmitglieder sagen, das versteht ja kein Mensch mehr, worüber ihr da diskutiert. Und deshalb wollten wir einfach da noch mal ein bisschen die Situation beleben, insbesondere auch nachdem beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt genau dieser Punkt wieder aufkam, ausgerechnet beim Kirchentag beider großer Kirchen, dass eine Einladung der Christen nicht-katholischer Konfession in die Eucharistie eben offen nicht möglich war.
Das heißt, mehr Ökumene könnte aus Ihrer Sicht auch dazu führen, den massiven Mitgliederschwund in der Kirche zu stoppen oder zumindest mal zu verlangsamen?
Ob das passieren wird, weiß ich nicht. Aber die Reformen, die gemacht werden müssen, müssen gemacht werden, weil sie notwendig und richtig sind. Die Einheit muss gesucht werden, weil Jesus die Kirche beauftragt dazu, die Einheit zu suchen. Und was wir eben nicht richtig finden, ist, dass jedem dann wieder noch was einfällt, warum irgendetwas nicht geht. Und wir möchten einfach die positive Perspektive einnehmen, dass nämlich die Einheit in den wesentlichen Überzeugungen, auch was das Mahl Jesu angeht, so groß ist, dass eine gastweise Zulassung, wir sprechen nicht jetzt von der Fusion der Kirchen, wir sind ja keine naiven Träumer, aber dass eine gastweise Zulassung von Christen anderer Konfessionen doch ermöglicht wird.
Ja, Sie kratzen mit Ihrem gemeinsamen Picknick an einer wichtigen katholischen Grundhaltung. Was sagt denn Ihr Bischof in Rottenburg, Gebhard Fürst, dazu?
Wir haben unseren Kirchenleitungen das Papier geschickt. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her und deshalb liegt jetzt noch keine Rückmeldung vor. Aber ich weiß, dass unser Bischof und auch der Landesbischof natürlich auch für die Ökumene eintreten und eintreten wollen. Wenn wir mit unserer Erklärung ihn und auch andere und die Kirchenleitung in Rom insbesondere ein bisschen anstupsen können, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht. Also es gibt natürlich verschiedene Rückmeldungen, ganz, ganz viel positive Rückmeldungen aus unseren Kirchengemeinden hier in Stuttgart. Die sagen, es ist wichtig und gut, dass ihr da was macht, dass ihr euch da nicht irgendwie in Resignation ergebt und sagt, es geht halt nicht, sondern dass wir da weitermachen. Und es gibt natürlich auch ein paar kritische Rückmeldungen dazu, das ist ja klar.
Wie sehen die konkret aus, diese kritischen Rückmeldungen?
Naja, die gibt es sozusagen von beiden Extremen. Es gibt die, die sagen, ja, dieses theologische Geplänkel, das interessiert doch keinen Menschen. Nehmt Brot, nehmt Wein, teilt miteinander und dann ist alles fein. Das wäre, glaube ich, theologisch unredlich. Und es gibt natürlich die sehr konservativen Stimmen, die sagen hier, nur unser katholische Eucharistie ist das einzig Wahre und das darf auf keinen Fall verwässert werden. Insgesamt sehe ich halt, und darüber freue ich mich, dass die Diskussion dazu führt, dass wir alle, auch die evangelische Kirche, uns ein bisschen klarer werden, welchen Stellenwert hat dieses Abendmahl oder die Eucharistie und was verstehen wir denn darunter?
Sie setzen dieses Zeichen ja sehr bewusst im Vorfeld des Katholikentags in Stuttgart. Wird die Ökumene dort denn Ihrer Meinung nach ausreichend gewürdigt?
Die Ökumene spielt eine wichtige Rolle beim Katholikentag. Das ist ganz klar, es sind viele Gäste da. Ich bedauere allerdings, dass der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Koch, nicht teilnimmt. Das wäre umso wichtiger gewesen, als er ja maßgeblich diese Gastfreundschaft kritisiert und als unmöglich gewissermaßen untersagt hat.
Herr Hammes, Sie sagen ja selber, es wird Zeit. Mal ganz radikal gedacht, der Katholikentag, der wird ja nicht von der Kirche selbst veranstaltet, sondern vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also von einer Laienorganisation. Wäre es denn nicht mal Zeit, das konfessionsübergreifende Abendmahl bei einer solchen Veranstaltung einfach zu machen?
Da gibt es auch klare Überzeugungen dazu, aber Katholikentag findet immer statt, eben auch auf Einladung des jeweiligen Ortsbischofs. Und ist insofern jetzt nicht ganz so frei, wie wir das vom Evangelischen Kirchentag kennen, der wirklich eine ganz eigene Organisation ist. Je mehr wir gemeinsam hinbekommen, umso glaubwürdiger sind wir. Davon bin ich überzeugt.
Sagt der katholische Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes, der heute gemeinsam mit seinem evangelischen Pendant zum Picknick für ausdrücklich alle Menschen einlädt. Ab 17 Uhr vor der Oper in Stuttgart. Picknick mitbringen, die Decke zum Draufsitzen gibt's dort. Die Folgen der Pest, die sind bis heute zu sehen, in Oberammergau zum Beispiel, und zwar alle 10 Jahre. Denn das ist der Rhythmus, in dem die Bürgerinnen und Bürger die Passionsspiele auf die Bühne bringen, also das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu. Das haben sie vor fast 400 Jahren feierlich gelobt, damit die Pest sie verschonen möge. Und sie halten sich dran, also im Wesentlichen. 2020 sind die Spiele Corona-bedingt ausgefallen, aber nun ist es wieder soweit. Und gestern war Premiere in Oberammergau. SWR1-Reporterin Christine Gaub hat sich die Inszenierung genauer angeschaut.
Ihr Mächtigen, lasst euch Wohltäter nennen. Ihr nehmt dem Volk die Söhne und treibt sie in eure Kriege. Ihr nehmt den Armen die besten Äcker und gebt sie den Großen.
Nicht die Passionsgeschichte hat sich im Lauf der Jahre geändert, eher unser Blick darauf.
Das sind auch Worte, auf einmal haben die so eine Bedeutung oder Wichtigkeit. Und die Sätze, die man vor 2 Jahren so gesagt hat, irgendwie, die werden gesprochen und man hat ganz andere Bilder im Kopf.
Frederik Meyert ist einer der beiden Jesus-Darsteller. Er will, wie Spielleiter Christian Stückel auch, die verschiedenen Aspekte des Menschen Jesu zeigen. Der sanftmütig Ertragende, der Konsequente, der beharrlich seine Mission verfolgt, aber auch der Laute.
Also wenn ihr heute wie den Jesus anschaut, dann denke ich mir, er ist, glaube ich, ein mehr an der Welt Verzweifelnder, wissend, dass die Welt nicht mehr zu verändern ist. Also wir werden in die Katastrophe des Klimawandels hineinlaufen. Wir machen weiter Kriege. Wir sagen zwar, wir sind Christen, aber Jesus verzweifelt auch an uns Christen, weil wir genauso schlecht sind wie alle anderen auf der Welt.
Der soziale Jesus steht 2022 ganz klar im Vordergrund. Einer, der sich engagiert. Einer, der auf die Menschen am Rand der Gesellschaft zugeht. Und damit kann dann das Passionsspiel in Oberammergau auch wieder die jungen Menschen packen. Mitspieler wie Zuschauer. Und so bleibt es nicht bei Tradition, bravem Bibelspiel und der Erfüllung eines Gelübdes. All das sind die Oberammergauer Passionsspiele. Auch ein gutes Geschäft, das die Dorfkasse wieder auffüllt. Aber sie sind vor allem auch das Ringen der Bewohner eines Dorfes mit und um eine 2000 Jahre alte Geschichte. Egal, ob sie Maria, Johannes oder Judas darstellen.
Gerade die Botschaft Jesu ist in heutiger Zeit so wahnsinnig aktuell.
Ich bin der Apostel Johannes, zum ersten Mal eigentlich so richtig in der Hauptrolle dabei. Cool, echt.
Ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, mein Leben lang mit mir mittragen. Und es ist auf jeden Fall was sehr Prägendes für mich.
So zeigen die Oberammergauer wieder ein Spiel, nicht nur vom Leiden, sondern vom Leben Jesu. Und sie zeigen dabei auch, worauf es vielleicht eigentlich ankommt. Zusammenzuhalten und gemeinsam etwas auf die Beine, auf die Bühne zu bringen.
Dass man dann das generationenübergreifend macht, als Dorf eben zusammenkommt.
Natürlich wird da am Anfang gestritten, aber im Endeffekt hält man dann doch zusammen und bringt dann das Spiel gemeinschaftlich auf die Bühne. Und wenn es dann mal läuft, dann schweißt es auch sehr zusammen.
Für uns der große Event, auf den wir alle 10 Jahre hinfiebern. Und es ist einfach eine schöne Gemeinschaftssache.
Die katholische Kirche im Bistum Speyer ist gerade einmal durchgeschüttelt worden, denn der Generalvikar, also der zweite Mann im Bistum, Andreas Sturm heißt er, hat Bischof Wesemann gebeten, ihn von allen Ämtern zu entbinden. Und mehr noch, Sturm scheidet aus der katholischen Kirche aus und will sich künftig als Priester bei den Altkatholiken engagieren. SWR1 Kirchenexperte Ulrich Pick, warum legt Andreas Sturm sein Amt nieder?
Es ist so, dass Andreas Sturm gesagt hat, er sei ziemlich frustriert über die Entwicklung momentan in der katholischen Kirche. Vor allen Dingen über den sogenannten synodalen Weg, den er immer stets mit begleitet hat. Aber dennoch sagt er, ich habe die Hoffnung verloren, dass diese katholische Kirche noch wirklich reformfähig ist. Ich glaube nicht mehr daran, dass diese Kirche sich wandelt. Und das ist natürlich ein deutliches Zeichen.
Hat er sich in irgendeiner Form angedeutet, dass er diesen Schritt gehen möchte?
Eigentlich nicht. Er war bisher sehr, sehr engagiert, er ist sehr integer, er gilt als sehr, sehr glaubwürdig und er hat ja im vergangenen Jahr, als Bischof Wiesemann schwer krank war, für ein halbes Jahr das Bistum geleitet. Er gilt als Reformer, also im Grunde genommen standen alle Zeichen dafür, dass er derjenige ist, der dieses Bistum sozusagen in das nächste Jahrhundert führt.
Sie haben es gerade gesagt, Sturm gilt als sehr glaubwürdiger und engagierter Priester. Er ist hoch angesehen. Was bedeutet denn sein Rücktritt für das Bistum Speyer?
Ja, das ist so, dass er sagt, es gibt vor allen Dingen unter den Priestern große Beharrungskräfte. Das heißt im Grunde genommen, hier zeigt sich ja ein Bruch in der Kirche, ein Erdbeben im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Erdbeben findet, glaube ich, nicht nur im Bistum Speyer statt, wo das jetzt zum Ausdruck kommt, sondern es wird auch Wellen schlagen über das Bistum hinaus, in andere Bistümer, in den ganzen deutschen Katholizismus. Und ich glaube, dass auch die Austrittszahlen sich deutlich erhöhen werden. Denn Sturm ist jemand, der sehr glaubwürdig seinen Katholizismus gelebt hat. Und ich glaube, viele Leute haben sich an ihm ausgerichtet. Und wenn er jetzt geht, dann werden die sagen, ja, wenn solche Leute selbst gehen, dann hat es keinen Sinn mehr, dass wir in der Kirche bleiben.
Er will sich ja jetzt bei der altkatholischen Kirche engagieren. Vielleicht folgen die ihm dorthin. Aber was heißt das denn, dass er sich jetzt dort engagieren möchte?
Ja, die altkatholische Kirche ist ja die Kirche, die 1871 entstanden ist, weil sie gegen das Dogma der Unfehlbarkeit war. Ist ein bisschen missverständlich, altkatholisch. Aber diese Kirche weiht Frauen, hat nichts dagegen, wenn auch homosexuelle Paare heiraten und Priester können auch selber heiraten. Aber um Ihnen gleich vorzugreifen, es gibt kein Gerücht darüber, dass Andreas Sturm irgendeine Sache mit einer Frau hat.
Ja, seine Gründe sind ja auch viel triftiger. Andreas Sturm hat offenbar den Glauben an seine Kirche verloren. Ein katholisches Erdbeben, das Epizentrum liegt im Bistum Speyer. Vom Säufer und Casanova zum gefeierten Afrikanisten, zum Priester und schlussendlich Ordensgründer. Charles de Foucault hat in seinem Leben einen wirklich bemerkenswerten Wandel hingelegt. Geboren 1858 in Straßburg, gestorben 1916 in Algerien und heute wird er in Rom heilig gesprochen. SWR1 Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta bringt uns den Neuheiligen ein bisschen näher.
Hier in diesem Beichtstuhl hat Charles de Foucault zum Glauben zurückgefunden. Er kam gerade von einer Forschungsreise in Marokko zurück. Pater Lefebvre führt durch die prachtvolle Kirche Saint-Augustin im 8. Arrondissement von Paris. Er war damals 28 Jahre alt. Eines Morgens begegnet er hier in der Kirche dem sehr gebildeten und anerkannten Pater Uvelin. Charles sagt, ich habe den Glauben verloren und brauche Anleitung, religiöse Unterweisung. Uvelin erwidert, Knie nieder und beichte. Das tut Charles de Foucault und die Gnade der Bekehrung erfolgt auf der Stelle. Lange hat nichts auf diese Erleuchtung hingewiesen. Der 1858 in Straßburg geborene Sohn einer der reichsten Adelsfamilien Frankreichs hat früh seine Eltern verloren, fliegt wegen unsozialen Verhaltens von der Jesuitenschule, schließt als einer der schlechtesten die Militärschule ab, wird in Unehren aus der Armee entlassen und verprasst sein reiches Erbe mit schönen Frauen und rauschenden Festen. Doch schließlich entdeckt er das Reisen, erkundet Nordafrika, Marokko, Algerien, schreibt anerkannte Forschungsberichte, wird in Paris ein gefeierter Afrikanist. Der Glaube der Muslime im Maghreb hat ihn tief bewegt. Als er schließlich seinen eigenen wiederfindet, ist seine Reaktion genauso exzessiv wie sein lasterhaftes Leben zuvor. Charles de Foucault ist extrem im Glauben, extrem im Leben. Er ist radikal. Charles de Foucault ändert alles. Er tritt in den Trappistenorden ein, studiert in Rom Theologie, wird Priester. Doch er will Jesus nacheifern, sucht die ärgste Armut, die härteste Askese. Schließlich zieht es ihn zurück nach Nordafrika, in die algerische Wüste. Im Hogar-Gebirge um Tamanrasset wird er zum Eremiten.
Il y a le silence, il y a la beauté, il y a l'immensité.
Dort ist die Ruhe, die Schönheit, die unendliche Weite. Charles de Foucault braucht diese Einsamkeit und zugleich bekommt er jeden Tag Besuch. Das Wüstenvolk, die Tuareg, erachten ihn als einen Mann Gottes, als christlichen Marabout. Sie haben großen Respekt für ihn.
L'homme de bien, un homme de Dieu. Le marabout chrétien. Et ils ont un très grand respect pour lui.
Und retten ihm das Leben, als eine Hungersnot die Region trifft. Charles de Foucault will sie nicht bekehren, sondern lieben. Der Einsiedler lernt und übersetzt die Sprache der Tuareg, sammelt ihre Fabeln und Gedichte. Doch als der Erste Weltkrieg ausbricht, erreicht die Gewalt auch das Wüstenvolk. Einige Stämme beginnen, sich gegen die französischen Besatzer aufzulehnen. Es ist ein junger Tuareg, der Charles de Foucault am 1. Dezember 1916 mit einer Kugel tötet. Rund 15 Jahre nach seinem Tod gründet sich mit den kleinen Brüdern Jesu ein Orden, der nach den Regeln von Charles de Foucault lebt. Heute berufen sich über 20 Religionsgemeinschaften auf den christlichen Eremiten und Menschenfreund.
Nordirland, der Name stand jahrelang, jahrzehntelang für brutale und blutige Gewalt. Pro-britische Protestanten auf der einen Seite, auf der anderen katholische Iren, die die beiden Inselteile wieder vereinigen wollen. Das Karfreitagsabkommen 1998 hat die Gewalt gestoppt, aber die grundverschiedenen Haltungen in der Gesellschaft, die sind geblieben, bisher zumindest. Denn vor gut einer Woche haben die Nordiren ein neues Regionalparlament gewählt. Und da gab es zwei spannende Entwicklungen. SWR1 Irland-Korrespondent Christoph Preußel, fangen wir mit der ersten an. Es gab einen deutlichen Zuwachs für die Alliance Party. Sie wurde drittstärkste Kraft. Das Spannende daran ist, dass diese Partei eben nicht protestantisch oder katholisch ausgerichtet ist, sondern sehr bewusst überkonfessionell. Bedeutet jetzt dieser Zuwachs, dass der politisch-religiöse Konflikt an Bedeutung verliert?
Was an Bedeutung verliert und wo Leute mittlerweile ein großes Fragezeichen machen, das ist die binäre Ausrichtung ihrer Parlamentskammer. Dort muss man sich ja entscheiden als Abgeordneter, wenn man eintritt und sagen, ich bin Unionist oder ich bin Nationalist, also bin für den Zusammenschluss grundsätzlich von Nordirland mit der Republik Irland oder Others. Und die Alliance Party, die sagt, wir sind Others. Das heißt, wir richten uns nicht nach diesem binären System, sondern wollen im Grunde das überwinden. Und wir sagen auch, dass nur gemeinsam in der Gemeinschaft wir vorankommen können und die vielen Aufgaben, die ja auch in Nordirland gestellt sind, an die Politik, an die Gesellschaft, also Lebenshaltungskosten, Reform des Gesundheitswesens, Erziehung, dass die nur gemeinsam gelöst werden können. Also da ist noch ein kleiner Puffer. Die Konfession alleine spielt da keine Rolle, sondern diese binäre Ausrichtung, die aber ja auf eine konfessionelle Tradition, auf eine Geschichte zurückgeht, die mit Konfession zu tun hat.
Und geht diese Entwicklung durch alle Altersschichten oder betrifft das jetzt vor allem junge Menschen?
Es ist bemerkenswert zu sehen, dass das schon sehr viele junge Menschen betrifft. Die Alliance Party, das ist mein erster Eindruck gewesen, wenn man sich die Kandidaten anschaut. Das sind viele junge Leute dabei. Und es ist schon auch so, dass die Identität, die sich auf katholischstämmig, evangelischstämmig zurückführen lässt, dass die schwächer wird. Möglicherweise empfinden die Menschen sich noch als der jeweiligen Religionsgemeinschaft zugehörig, aber es tritt stärker in den Hintergrund. Man hat mehr Vermischung, es gibt mehr gemischte Beziehungen, gemischte Ehen. Es gibt auch viel mehr Leute mittlerweile, die in andere Viertel ziehen, dass also nicht mehr diese Distanz da ist, dass man überhaupt niemanden mehr trifft, auch im Privaten. Das verwischt und das wird anders und das ist deutlich zu erkennen und das ist auch bei diesen Wahlen deutlich geworden.
Das zweite bemerkenswerte Ergebnis, die katholisch orientierte republikanische Partei Sinn Féin ist zum allerersten Mal stärkste Kraft geworden, also deutlich vor der pro-britischen DUP, die sonst immer vorne war. Heißt das jetzt, dass mehr Nordiren gerne zu Irland statt zu Großbritannien gehören wollen oder haben die inzwischen einfach ganz andere Sorgen?
Das ist das Bizarre an diesen Wahlen. Es gibt Umfragen, die belegen, dass eigentlich nur 30-35% der Nordiren sagen, das Thema ist wichtig, Vereinigung, und wir wollen eine Vereinigung mit dem Südteil der Insel. Für Sinn Féin ist das eine zentrale Forderung. Die sind aber in den Wahlkampf gegangen mit total vielen sozialpolitischen Themen. Also Lebenshaltungskosten, Energiepreise, Ausbau erneuerbarer Energien, aber eben auch Gesundheitssystem, Bildung. Und die haben im Wahlkampf fast vermieden das Thema Vereinigung. Das haben die ausgelassen. Es ging wirklich um einen stark in die Zukunft gerichteten Wahlkampf, obwohl alle wissen, wer dort in dieser Partei die Politik macht. Das sind alles Menschen, die oft auch an eigenem Leib erfahren haben, wo in der Familie Familienmitglieder ums Leben gekommen sind in diesen Auseinandersetzungen der späten 60er, 70er und 80er Jahre, wo ja 3.500 Menschen in Nordirland ums Leben gekommen sind.
Sagt SWR-Irland-Korrespondent Christoph Prössl über das Wahlergebnis bei der Parlamentswahl in Nordirland. Und das kann man im wahrsten Sinne des Wortes als historisch bezeichnen. Der Dom in Speyer, der ist ja schon an sich ein Besuch wert. Im Moment gibt's dort aber besonders viel zu sehen. Drei junge, flauschige Dom-Uhus, gerade mal ein paar Wochen alt, aber Uhu-gemäß eben schon ziemlich groß. Die trauen sich inzwischen aus ihrem Nest und unternehmen die ersten Flugversuche. Und ja, dabei gab's auch schon die eine oder andere Bruchlandung, erzählt Vogelexperte Sven Ufer.
Also da saßen sie dann auch unmittelbar unten auf dem Boden, ganz unbeholfen und zusammengekauert und die Krähen haben sie dann attackiert.
Sven Ofer hat seit 2 Wochen mehr als gut zu tun. Seit ein paar Jahren schon kümmert er sich ehrenamtlich um die Dom-Uhus. Und seit der Mitte März geschlüpfte Nachwuchs Flugstunden nimmt, musste er zum Teil 2-mal am Tag nach Speyer kommen, weil die stattlichen Uhu-Kinder wieder irgendwo ungünstig gelandet sind.
Das war direkt an der Mülltonne. Die Frauen, die da sauber machen, die sind natürlich erschrocken, wenn da morgens ein Tier sitzt, das so knapp 50 cm groß ist und sie direkt anfaucht, wenn sie um die Ecke kommen. Da kriegen sie schon mal einen Schreck.
Sitzt das Uhu-Kind mal wieder ungünstig auf dem Boden, freiwild nicht nur für wütende Krähen, sondern auch für herumlaufende Hunde, beginnt das übliche Spiel. Passanten rufen die Polizei, die ruft wiederum die Feuerwehr und die ruft dann Sven Ofer, der die ungeschickten Riesenbabys ins sichere Gebüsch bringt oder auch mal auf ein Gerüst setzt, auf das sie ihre Flugstunden fortsetzen können.
Der lief aber 2 Stunden später wieder dummerweise aus dem Gebüsch und dann kamen wieder Leute auf die Idee, wir rufen die Polizei, dann die Feuerwehr, dann bin ich abends nach Dienstschluss nochmal hierher und das ging so fast eine Woche, wo ich täglich gerufen wurde.
Gerade ist es für den Vogelexperten wieder ein bisschen ruhiger geworden, da die Riesenbabys es jetzt besser drauf haben, das Landen und das sich Verstecken. Nur am späten Abend, da weiß man genau, wo sie sitzen, denn noch können sie, trotz ihrer stattlichen Größe von einem halben Meter, noch nicht selbst Beute jagen.
Sie werden jetzt gefüttert, die Bettellaute hört man dann abends und dann weiß man auch, wo der Jungvogel ist.
Nachdem das Brüten und Ausschlüpfen dieses Jahr geglückt ist, letztes Jahr gab es nämlich keinen Uhu-Nachwuchs, weil der seine Eier wortwörtlich in einer Wasserlache versenkt hatte, hofft Sven Ofer, dass weitere Bruchlandungen ausbleiben und wenigstens eins der Uhu-Babys über den Winter kommt. Denn leider schafft es aus einem Jahrgang meist nicht einmal die Hälfte der Tiere zu überleben. Viele sterben, weil sie in Berührung kommen mit Strommästen. Nicht nur deshalb stehen Uhus strengstens unter Artenschutz. Auch die am Speyerer Dom.
Ganz schön was los am Speyerer Dom. Dort hüpfen neuerdings 3 junge Uhus herum. Nicoletta Prevete hat berichtet und Fotos gibt's auf swr1.de/sonntagmorgen. Ehrenamt ist Ehrensache. So sehen das viele Menschen und ohne sie würde diese Gesellschaft ganz klar nicht so gut funktionieren. Nehmen wir mal ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer. Die engagieren sich täglich für Menschen mit psychischen Krankheiten oder Behinderungen. Sie machen den Alltag leichter und oft auch die Seele. Und das ist eine ziemlich große Verantwortung. Ein Beispiel aus Karlsruhe.
Auch nach 7 Jahren ehrenamtlicher Betreuung lässt ihn das Schicksal seiner Schützlinge nicht kalt. Wolfgang Dergan ist ehrenamtlicher Betreuer und das gleich für 5 verschiedene Menschen.
Manchmal geht es einem schon an die Substanz. Das muss ich tatsächlich sagen. Gerade wenn man so jüngere Menschen zu betreuen hat, die ja selber noch jünger sind als ich selber. Da sitzt du dann abends dann da und denkst, hast du denn wirklich auch alles richtig gemacht? Und erkundigst dich dann am nächsten Tag nochmal bei dem zu betreuenden, ob denn wirklich alles so für ihn in Ordnung war.
Den Weg zum verantwortungsvollen Ehrenamt fand er über einen Freund, der hauptamtlich für das Deutsche Rote Kreuz arbeitet. So verschieden die zu betreuenden Personen sind, so verschieden sind auch seine Aufgaben als Betreuer. Diese reichen von der Erledigung von kleinen Einkäufen bis zu Behördengängen oder auch der Vermögensverwaltung. Besonders schön findet er, wenn sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt, so beispielsweise auch zu einem jüngeren Schützling.
Den habe ich zu einer Operation nach Heidelberg begleitet, am Herzen. Und der hat ausdrücklich gesagt, dass ich mitgehen möchte, weil er das gewünscht hat. Und das zeigt natürlich dann schon, dass ein gewisses Vertrauen da ist. Und es zeigt mir dann auch, dass ich die Sache, die ich mache, als Betreuer richtig machen.
Neben Spaß ist es auch die Wertschätzung, die ihn antreibt. Die erhält er von der hauptamtlichen Kollegin Natalia Vlasov, die mit ihm noch knapp 100 weitere ehrenamtliche Betreuer in Karlsruhe fachlich unterstützt. Sie und der Betreuungsverein des Deutschen Roten Kreuzes sind froh um ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Es würde nicht funktionieren in dem Sinne, dass in unserer Zeit viele Leute gibt, die wirklich alleinstehend sind und krank sind und so verschiedene Problematik haben. Ohne Ehrenamt das zu decken, das wäre unmöglich.
Beide hoffen darum, dass sich auch künftig Menschen ehrenamtlich als Betreuerinnen und Betreuer engagieren. Denn ihrer Meinung nach lohnt es sich.
SWR1-Reporter Johannes Köhler hat einen Karlsruher getroffen, der sich seit Jahren schon um Menschen kümmert, die ihr Leben nicht alleine schaffen. Er ist einer von fast 90.000 ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.